Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir sprechen heute über das kunstseidene Mädchen von Irmgard Keun. Dieses Buch ist ja inzwischen sogar Schulbuchlektüre. Es hat einen langen Weg hinter sich, denn eine Zeit lang war es fast in Vergessenheit geraten und wurde dann in den 70er Jahren wieder entdeckt. Wann bist du zum ersten Mal auf diesen Titel gestoßen?
Jetzt durch dich, muss ich gestehen. Also in meiner Schule wurde das nicht behandelt. Ich habe auch wirklich nicht bislang von Irmgard Keun gehört, bevor du dann gesagt hast, das müssen wir lesen. Und dementsprechend war das für mich eine Premiere. Ich schätze mal für den Herrn Literaturwissenschaftler nicht.
Nein, für mich war das keine Premiere, da Irmgard Keun eine wichtige Autorin ist, vor allem auch, wenn man sich mit Ökonomie und Literatur beschäftigen will. Sie lebte von 1905 bis 1982, aber eigentlich würde man sagen, sie ist ein Kind der 20er Jahre, wenngleich ihr erster Roman 1931 veröffentlicht wird, Gilgi, eine von uns. Auch den hätten wir ohne weiteres besprechen können, auch einen Angestellten Roman, auch eine junge Frau steht da im Mittelpunkt. Wir haben uns aber dann für den zweiten, noch erfolgreicheren Roman entschieden, das kunstseidene Mädchen. Dieser erscheint 1932. Und diese beiden Bücher machen Irmgard Keun ungeheuer berühmt. Sie trifft den Ton der Zeit, wird von der Kritik durchaus gefeiert, vom Publikum auch. Sie erreicht hohe Auflagen, aber dann kommen die Nazis an die Macht und dann ist kein Platz mehr für solche Literatur, nicht mehr für Irmgard Keun. Sie wird erst in die Niederlande gehen, wird mit Josef Roth durch Europa reisen, wird dann mit einem anderen Pass wieder nach Deutschland einreisen, aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg kann sie nicht an ihre Erfolge anknüpfen. In den eher prüden 50er, 60er Jahren will man von solchen selbstbewussten und durchaus tolldreisten jungen Frauen nicht wissen. Es ist dann die Literaturwissenschaft und die Literaturkritik, die feministische der 70er Jahre, die Irmgard Keun wiederentdeckt. Und seitdem ging es dann nur noch bergauf für Irmgard Keun, wenngleich sie dann schon sehr alt war. Aber sie hat wenigstens diesen zweiten Ruhm noch erlebt. Und dann ging es aber immer weiter. Man hat sich mit ihr auseinandergesetzt, hat auch ihre Bücher wieder zugänglich gemacht. Sie hat natürlich auch weitergeschrieben nach den beiden Erfolgen. Und inzwischen ist Irmgard Keun so ein moderner Klassiker geworden, wenn man wissen will, wie war das eigentlich in dieser Zeit in der Weimarer Republik, die schon fast am Ende ist und der Faschismus dämmert schon auf.
Und unsere Protagonistin ist eine junge Frau, gerade volljährig geworden, namens Doris. Sie kommt aus einer mittelgroßen Stadt aus dem Rheinland. Und der Roman beginnt im Jahr 1931. Sie lebt zu Hause. Sie muss eigentlich noch ihrer Familie mit durchfüttern. Der Vater ist arbeitslos. Es ist ja Krise. Und er vertrinkt eigentlich nur das Geld der Familie. Und sie ist erst eine Sekretärin, eine wahrscheinlich auch Stenotypistin, könnte man sagen, in einer Anwaltskanzlei und verscherzt es sich dann aber mit diesem auch sehr unangenehmen, übergriffigen Anwalt. Sie geht dann ans Theater, denn sie möchte zum Star werden oder wie es dann in ihren Worten heißt, sie möchte ein Glanz werden. Und das gelingt auch kurzzeitig. Sie schafft es sogar durch eine kleine Trickserei, eine winzige Sprechrolle zu erobern. Aber dann fliegt alles auf, alles, was sie da an kleinen, scheinbar harmlosen Intrigen gesponnen hat, um diese Sprechrolle zu erlangen. Und sie verlässt dann dieses Theater, lässt noch einen Mantel mitgehen und flieht Hals über Kopf nach Berlin, wo sie der Meinung ist, dieser Diebstahl des Mantels, der muss so schwerwiegend sein, dass sie da am besten ganz inkognito auftaucht, nirgends ihren wahren Namen angibt. Und dort versucht sie, ein neues Leben zu beginnen. Und dort erleben wir eigentlich ein großes Auf und Ab. Sie versucht es zu schaffen, ohne eine konventionelle Arbeit, sich über Wasser zu halten. Sie sucht vor allem nach Männern, die in der Lage sind, ihr einen sozialen Aufstieg zu bieten, was aber nicht gelingt. Ganz im Gegenteil, im Laufe des Romans geht es immer weiter bergab für sie. Sie landet beinahe in der Straßenprostitution und wird dann eher durch glückliche Umstände, zumindest vor diesem Schicksal, gerettet. Ist dann in einer sehr seltsamen Beziehung, könnte man sagen. Sie ist bei einem Mann, der gerade von seiner Frau verlassen wurde und der sie dann aufnimmt, um, also eigentlich ganz ohne Hintergedanken, nur damit überhaupt jemand da ist. Am Ende entspinnt sich dann so eine kleine Romanze. Sie tritt dann aber doch zurück, damit diese Ehe wieder gekittet werden kann und ist dann am Überlegen, ob sie mit einem jungen, ja, was ist er eigentlich, Tagelöhner, ob sie mit dem noch einmal zusammenkommen soll, um etwas Neues zu wagen, notfalls auch ohne ein Glanz zu sein.
Ja, und möglicherweise aber ist der Weg auch ein ganz anderer, dann wird sie wie Hulla, das ist eine der Prostituierten, und vielleicht geht es ihr sogar dann noch schlechter als Hulla. Also alles ist offen, eine ja desolate Situation, in der sich die Protagonistin am Ende befindet. Und um das noch zu spezifizieren, es ist ja nicht irgendein Mantel, sondern es ist ein Pelzmantel, also ein sehr wertvoller Mantel. Den klaut sie, um eben sehr früh ein Glanz werden zu können. Und sie ist dann anonym in der großen Stadt Berlin und folgt eigentlich dann auch dem, was Bertolt Brecht schon sagte zu denen, die in der großen Stadt leben wollen: Verwisch deine Spuren. Ja, es gibt ja so ein berühmtes Gedicht: Verwisch deine Spuren, wenn deine Eltern da sind, irgendwo, wenn du sie siehst, schlag den Hut runter, damit sie dich nicht erkennen. So geht das. Also man wird anonym in der Großstadt und legt sich auch eine kalte Persona zu, also taxiert Menschen, taxiert sich selbst, aber sie ist nicht nur kalte Persona, sondern sie ist auch empfindsam, sie ist sentimental, sie ist naiv, sie ist lustig, dreist, all das ist diese Figur, die da aus ihrer Perspektive berichtet, die ja damit beginnt, dass sie eigentlich sagt, dass es ihr so ist, als müsse sie ein Gedicht schreiben, aber das müsse sich ja dann reimen und dafür sei sie doch zu müde. Also entschließt sie sich, Tagebuch zu führen, und sie schreibt alles so dahin, wie es ihr durch den Kopf rauscht, so wird zumindest suggeriert. Die Kommasetzung ist ihr schon im Beruf nicht wichtig, jetzt also gar nicht. Und so lesen wir hier ein scheinbar authentisches Dokument dieser 18-jährigen Doris.
Ja, und wir haben es dann dementsprechend auch mit einer natürlich sehr modernen Literatur zu tun. Es ist eine Zeit, in der natürlich diese, ich sag mal, Stream of Consciousness Literatur schon einige Jahre en vogue ist, und gewissermaßen haben wir es auch hier mit so einem ganzen Gedankenstrom zu tun, der nicht immer reiner Gedankenstrom ist, sondern mal ist es auch geschrieben wie ein Brief an die Mutter oder wie ein Brief an den Mann, bei dem sie dann gegen Ende des Romanes wohnt. Aber im Großen und Ganzen ist es doch einfach ein Gedankenstrom, ein relativ diffuser Gedankenstrom, und das ist etwas, was, glaube ich, im ersten Moment irritieren kann. Also ich muss gestehen, ich war wirklich eine Zeit lang irritiert von dem Roman. Also ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, weil es einerseits etwas naiv erzählt ist. Ja, also wir haben hier so eine junge Frau, die von sich selbst eigentlich zugibt, keine höhere Bildung zu haben, wenngleich sie sagt, sie könnte die natürlich erlangen. Also sie stellt sich jetzt nicht dumm. Sie sagt, ja, ich kann mir Dinge merken. Also wenn jemand mal bereit wäre, mir was zu erklären, dann würde ich auch gern was lernen. Aber im Großen und Ganzen läuft sie schon durch die Welt, ohne irgendein Verständnis zu haben von der hohen Politik oder von der Ökonomie und
oder der Kunst, ja. Ist ja völlig egal. Sie sagt, da läuft immer so schöne Musik. Aida oder Zigeunerbaron, sei sie sich gerade nicht so sicher. Und naja, da ist ja eigentlich ein großer Unterschied, ob es eine Operette ist oder eine ernsthafte Oper. Ja.
Genau. Und noch dazu in einem Stil, der die ganze Zeit die höchsten Gegensätze miteinander verbindet, also wo dann geschrieben wird von der warmen Kälte, in der sie sich befindet. Und das geht so wirklich die gesamte Zeit über. Also man ist die ganze Zeit in so etwas schiefen, wenn gleich unterhaltsamen Bildern und Erzählungen drinne. Alle drei Seiten gibt's wieder einen neuen Mann, auf den sie gerade setzt, wo sie sagt, ja, da kenne ich doch noch den einen aus diesem Künstlerkreis, dem ich mal kurzzeitig angehört habe, vielleicht kann der mich ja mal drei Tage über Wasser halten, und jetzt geht's wieder zu jemandem von der Hochindustrie, der mich glücklicherweise in einem Café angesprochen hat, und so geht es über knappe 180 Seiten. Da, also es muss man erstmal an sich ranlassen.
Ich hatte da überhaupt gar kein Problem, da ich sage, das ist so luzide geschrieben und das geht einem so schnell dann auch selbst in Fleisch und Blut über. Allein schon dieser abrupte Einstieg des Romans. Es wird ja nicht mal was eingeführt, einfach, sondern das fängt folgendermaßen an. Das war gestern Abend so um 12. Da fühlte ich, dass etwas Großartiges in mir vorging. Ich lag im Bett. Eigentlich hatte ich mir noch die Füße waschen wollen, aber ich war zu müde wegen dem Abend vorher und ich hatte doch gleich zu Therese gesagt, es kommt nichts bei heraus, sich auf der Straße ansprechen zu lassen und man muss immerhin auf sich halten. Außerdem kannte ich das Programm im Kaiserhof schon und dann immer weiter getrunken und ich hatte große Not, heil nach Hause zu kommen, weil es mir doch ohnehin immer schwer fällt, Nein zu sagen. Ich habe gesagt, bis übermorgen, aber ich denke natürlich gar nicht daran. Und so geht das dann richtig los. Also es nimmt an Fahrt auf, wirklich vom ersten Satz an und es ist nur Tempo, Tempo, Tempo und es wird natürlich auch nicht korrekt geschrieben. Also Genitiv brauchen wir jetzt nicht. Ich rede jetzt, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Und das bedeutet aber jetzt nicht, dass wir es mit einer Prosa zu tun haben, die unkünstlerisch ist, sondern die ist im höchsten Maße künstlerisch gestaltet, dass man überhaupt, also dieses Feeling, würde man vielleicht heute sagen, der 20er Jahre, Anfang 30er Jahre, das urbane Leben so einfangen kann. Und wie die Coin das macht, ist so grandios. Also wenn ich daran denke, dass sie beispielsweise immer wieder die Geräusche einer Stadt mit in den Stream of Consciousness aufnimmt, dass beispielsweise Schlager dort permanent in den Text reingehen und zwar nicht werden die eingeführt, sondern ein Satz wird unterbrochen dadurch, dass plötzlich es heißt, das ist die Liebe der Matrosen. Dann geht der Satz weiter, dann kommt er irgendwann wieder. Das ist die Liebe der Matrosen, da da di, da 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 da. Und so passiert das immer wieder mit Schlagern. Also das heißt, es ist wirklich eine Welt, die nicht abgeschlossen ist, die irgendwie im stillen Kämmerlein produziert wird, sondern wir sehen plötzlich, wie alles die ganze Zeit so durchlässig ist und vor allem durch die Geräusche ist es durchlässig. Also wir haben da so eine Literatur, die eine unglaubliche Modernität hat und die dabei aber meines Erachtens wahnsinnig schön zu lesen ist. Es ist nicht ein angestrengtes Lesen, das man an den Tag legen muss.
Nein, also ich sag mal so, also ich, gut, da muss ich jetzt das Urteil wohl schon sagen. Nein, ich fand das auch sehr gut. Das sollte jetzt nicht so anklingen, als würde ich sagen, es wäre kein guter Roman. Es ist natürlich große Literatur, aber man muss sich schon, finde ich, erst einmal darauf einlassen. Und das ist eine Literatur, die noch dazu, also die hochgradig modern ist, einerseits, weil sie sprachlich natürlich so innovativ ist, weil sie eigentlich jede konventionelle Dramaturgie vermissen lässt und weil wir es natürlich auch mit einer Protagonistin zu tun haben, die derart selbstbewusst ist, dass einem sofort klar ist, warum die Nazis dieses Buch dann später verbrannt haben und warum diese Literatur dort nicht wohl gelitten war. Denn wir haben es hier mit einer Frau zu tun, die genau weiß, was sie will, die überhaupt kein Bedürfnis danach hat, sich irgendwem unterzuordnen. Also, ich sag mal so, die Nazis hatten ja einfach die völkische Ideologie, du bist nichts, dein Volk ist alles. Und das ist natürlich etwas, was diese Frau hier überhaupt nicht will. Das ist eine Frau, die gar nicht daran denkt, sich irgendwem unterzuordnen, die auch gar nicht daran denkt, unbedingt Kinder in die Welt zu setzen. Da fallen wie selbstverständlich so Wörter wie ein netter Mann sah aus in seinem Kittel wie ein netter Abtreibungsarzt. Ja? Also solche ganzen Sätze fallen dort, dass einem natürlich vollkommen klar ist, warum das damals gewissermaßen auch ein Skandal war dann für die politische Rechte. Und wie gesagt, das ist großartig, aber man muss eben erst einmal damit klarkommen, mit dieser ganzen Überwältigung, die dort stattfindet. Und dann wird einfach auch mal 5 Seiten lang beschrieben, weil sie hat dann einen blinden Nachbarn, der hat im Krieg die Augen ausgeschossen bekommen, heißt es da. Und dann beschreibt sie dem einfach über 5, 6 Seiten lang, was sie sieht in Berlin, aber macht es natürlich nicht einfach so, dass sie nur sagt, so sieht dies und jenes aus, sondern wir haben hier auch noch die Vermischung der sinnlichen Ebenen. Also, dass man auch auf einmal, was weiß ich, was Blaues schmecken kann oder diesen oder jenen visuellen Eindruck riechen kann. So,
Ja,
damit
ja.
muss man, finde ich, schon erstmal umzugehen lernen.
Plus noch diese Onomatopoesie, dass zwischendurch irgendeine Blaskapelle bum bum macht, da steht dann bum bum, oder das Telefon macht rrr, also das, was wir vielleicht aus der Comic-Lektüre kennen, das kommt jetzt hier in so einen literarischen Text rein, weil das nun das Urbane ist. Und das von dir schon angesprochene ist wirklich so hinreißend, dass nochmal so deutlich gemacht wird, ich muss jetzt nochmal diese Welt beschreiben, durch die ich mich bewege. Und man braucht ja auch eine Begründung, selbst wenn man ein Tagebuch schreibt. Und dass das so hergeleitet wird, dass sie einen guten Freund hat, der immer ein offenes Ohr für sie hat, der aber blind ist und der sich aber dafür interessiert, wie sich die Welt jetzt gerade wandelt, wie geschieht das alles. Und zunächst ist es ja so, dass sie ihn immer zu Hause besucht, wenn seine Frau nicht da ist, und dann erzählt sie ihm, was sie gesehen hat. Und da sagt sie, ich sammle Sehen für sie. Also das Sehen sammelt sie für ihn. Ja, das ist übrigens auch ganz interessant, dass Verben ganz häufig substantiviert werden hier, dass sie da immer so eigene Wortschöpfungen zum Teil sogar macht. Und sie sammelt also das Sehen für ihn, also das, was sie gesehen hat, das berichtet sie, und dann nimmt sie ihn sogar mit und beschreibt ihn dann. Und was da eigentlich passiert ist ja, dass der Blinde jetzt so eine Art, wie könnte man sagen, Film bekommt, ja, also so eine Beschreibung dessen, was zu sehen ist, und sie versucht, das filmisch zu machen. Und damit beginnt ja auch schon der Roman, dass sie sagt, dass sie wie Film schreiben will. Ich sehe mich in Bildern, sagt sie. Immer wieder ist der Bezug zum Kino da. Und eigentlich ist sie jetzt so, dass sie mit den blinden Augen, also sie blickt quasi jetzt durch die Welt. Was muss ich einem Blinden beschreiben, der nichts sehen kann? Und das ist genau die Situation, in der wir uns ja als Leser befinden, weil wir die Zeit nicht kennen. Wir sind da nicht in Berlin. Wir sind nicht im Jahr 1931. Und zu sagen, für die schreibe ich das jetzt auf. Die sollen das jetzt wissen. Aber sie richtet sich nicht an uns als Leser, sondern an diesen blinden Freund. Und das ist so furios gemacht, dass man sagen muss, also das ist so ein hochraffiniert komponierter Roman, wie man das selten antreffen kann. Also ich bin immer noch hingerissen davon, auch wenn ich den schon, glaube ich, jetzt zum dritten Mal gelesen habe, bin ich immer wieder erstaunt, ob der Modernität.
Das war nur der Teaser. Insgesamt sprechen wir knapp 70 Minuten lang über Irmgard Keuns Kunstseidenes Mädchen und schwärmen regelrecht über diesen feministischen und hochpoetischen Klassiker. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady oder Apple Podcasts unterstützen. Die Links stehen wie immer in der Episodenbeschreibung.